Hallo, willkommen hier im großen Internet, das sich ja doch durchgesetzt hat. Wie ihr alle wisst, ist KI ein Thema, das sich allmählich immer mehr selbst in Privatgespräche hinein- oder durchfrisst, so wie ein Termitenschwarm durch eine Betonwand, wobei übrigens immer, wirklich immer, die Termiten gewinnen. Das Ergebnis ist, dass viele das Thema nicht mehr hören können. Aber trotzdem kommt ja die Welle. Das ist erst der Anfang, was wir gerade erleben. Und deshalb habe ich eine Frage an euch.
Scoville. Über KI. Loser-Thema oder Megathema?
Mir wird bei KI-Themen in der Regel mit einem Augenrollen signalisiert, nee, nicht schon wieder KI, oder? Also Gerd, hör mal, du weißt schon, dass das KI ein Männerthema ist. Worauf ich dann antworte, als ob ich das noch nie gehört hätte. Nee, wieso das denn? Wirklich? Naja, kommt dann. KI-Videos schauen ja meistens nur Männer. Frauen interessieren sich vielleicht noch für Anwendungen, also Bearbeitung von Selfies für Insta, die schöner machen, oder Beziehungstipps, über die man sich auch als Frau endlich mal mit einer männlich gelesenen KI austauschen kann und solche Argumente. Im Ernst, glaubt ihr das? Stimmt das mit dem Männerthema? Ich habe beschlossen, dass dieses Video über KI ein Test wird. In einigen Wochen werden wir euch sagen, ob dieses Video heute tatsächlich mit dem Thema KI deutlich mehr von Männern als von Frauen angeschaut und geliked wird, beziehungsweise auf den Podcast-Plattformen, wo ihr uns ja auch findet, angehört wurde. Was ist eure Vermutung? Wird es so kommen? KI ein Loser-Thema? Bitte schreibt es in die Kommentare. Ich bin wirklich neugierig.
KI wird Alltag.
Wie man es auch dreht und wendet, KI ist eine Technologie, die uns alle betrifft und unser privates ebenso wie unser Gemeinschafts- und Arbeitsleben radikal nicht nur bereits verändert, sondern auch weiter verändern wird. So wie das mit den Folgen des Klimawandels auch der Fall ist. Aber den haben wir ja erst einmal verdrängt und schön in die Ecke gestellt. Wenn KI ein Loser-Thema ist, versucht's mal mit Klimawandel. Tolles Loser-Thema gerade. Dabei haben es Kipppunkte im großen System und dazu gehören natürlich nicht nur Klimasysteme, sondern auch soziale Systeme an sich, dass niemand von uns derzeit genau sagen kann, in welche Richtung die gemeinsame Geschichte von Mensch und KI abbiegt. Welcher Zustand wird sich einstellen und das neue Normal werden? Und wie werden wir in der Zukunft diesen Zustand finden? Wir alle, auch die Wissenschaft, stochern ja derzeit im Nebel, aber sitzen schön nebeneinander in derselben Seilbahn. Bergauf oder bergab? Das ist hier die Frage. Und ich möchte gerne mit euch in diesem Video einige Überlegungen teilen, die ich absolut spannend finde, weil sie nicht nur die Beziehung zwischen Mensch und KI betreffen, sondern auch das, was sie mit den USA und China, also großen politischen miteinander in Konkurrenz stehenden Staaten, machen wird. Bislang sah es ja so aus, als wäre unsere Menschheitsgeschichte Resultat der Entwicklung unserer eigenen, okay, natürlichen Dummheit, aber immerhin, wir haben das schlau gemacht, einschließlich unserer eigenen Evolution und Revolution. Wir haben das sozusagen in der Hand gehabt. Aber in diesem Wachstums- und Entwicklungsprozess unserer Spezies wird KI zunehmend zu einem autonomen Großplayer, also einem selbstständigen Akteur, der weder Mensch ist, noch Tier ist, noch Natur ist. Also ein völlig neuer Akteur, den die einen natürlich angstvoll ablehnen und die anderen wie einen großen Erlöser feiern. So oder so wird das Ding unsere Zukunft so massiv verändern wie der Klimanotstand, der sich durch den enormen Energieverbrauch von KIs bei jeder Anfrage noch weiter verschärft. Google hat ja erstmals vor kurzem exakte Zahlen über den Energieverbrauch von KI-Anfragen veröffentlicht. Also, es gibt viele Gründe für ein Video über KI und ich hoffe, ihr werdet es spannend finden.
KI hackt die biologische Matrix.
Einsteigen möchte ich mit zwei kleinen KI-Geschichten. Von der ersten habt ihr vielleicht schon gehört. Vor kurzem hat eine KI sogenannte Bakteriophagen, also einen bestimmten Typ von Viren, designt, die dann E. coli-Bakterien getötet haben. Das sind die Bakterien, mit denen ganz viele genetische Experimente seit vielen, vielen, vielen Jahren gemacht werden. Man könnte also sagen, KI hat erstmals die biologische Matrix gehackt. Das ist absolut bahnbrechend und neu. Ein Team der Stanford University hat dafür ein biologisches KI-Modell namens Evo benutzt, um zuerst die passenden genetischen Codes zu suchen und sich dann die entsprechende Bauanleitung von der KI präsentieren zu lassen. Man könnte also sagen, der Ausdruck des Programms der genetischen Veränderung kam gewissermaßen aus dem biologischen 3D-Drucker. Entstanden sind dabei erstmals 320 Gensequenzen, die der Computer entworfen hat, Genome, von denen dann wiederum 16 tatsächlich erfolgreich E. coli-Bakterien töteten. Und zwar so, Stichwort viral, dass die Viren buchstäblich viral gingen. Wie funktioniert das? Naja, Viren sind in dem Fall auf einen ganz bestimmten Wirt spezialisiert, in diesem Fall also auf das Bakterium E. coli, vermehren sich in diesem Bakterium tatsächlich auch, verändern aber dabei das Genom des Bakteriums, schreiben es um, hacken es, machen es auf diese Weise unschädlich und töten es, weil die Bakterien sich nicht mehr weiter vermehren können. Jetzt hofft man natürlich, dass so ein Verfahren auch gegen multiresistente Keime eingesetzt werden kann. Denn die KI kommt auf Biohacks, das war in diesem Fall tatsächlich so, auf die wir, also die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, trotz all ihrer Forschung eben noch nicht gekommen waren. Und ihr ahnt, dass sich mit so einem Programm natürlich nicht nur heilsame Medikamente, sondern auch neue biologische Waffen bauen lassen.
Smarter Tech-Protest in China.
Geschichte 2. Und die war letztlich der Grund für dieses Video, das werdet ihr gleich sehen, einen starken China-Bezug auch hat. Ich hatte nämlich auf dem Weg in den Urlaub endlich mal Zeit, viel Zeitungen zu lesen, sehr entspannt, und habe ganz entspannt die Wochenendausgabe der Financial Times und der New York Times wirklich von vorne bis hinten gelesen. Mega interessant, unter anderem, weil eine Reihe von Themen und Perspektiven vorkommen, die bei uns, meiner Wahrnehmung nach jedenfalls, völlig fehlen oder ganz anders bewertet werden. Was mich eben unter anderem extrem überrascht hat, ist, dass beide Zeitungen gespickt waren mit spannenden Meldungen, ganzen Essays und Kommentaren zu KI-Themen. Unter anderem gab es in der New York Times auf Seite 3 die folgende Geschichte, die zeigt, was mit eigener menschlicher Intelligenz in Zusammenarbeit mit einer KI möglich ist. Ihr erinnert euch, dass in China die Mega-Militärparade stattfindet, wo mit Xi und Putin und Kim und all den anderen Superfreunden autokratischer Systeme. An dem Tag wurde um 10 Uhr nachts in Chongqing, einer Stadt mit 30 Millionen Einwohnern, eine gigantische Projektion auf eine Hochhauswand geworfen. Und der Text lautete: Nur ohne kommunistische Partei kann es ein neues China geben. Und ein weiterer Text: Keine Lügen mehr, wir wollen die Wahrheit. Keine Sklaverei mehr, wir wollen Freiheit. Von diesen Texten gab es nahezu zeitgleich Videos auch im Netz mit dieser Projektion, mit unglaublichen Abrufzahlen, 18 Millionen in ganz kurzer Zeit. Das ist für diejenigen, die oder denjenigen, der die Texte projiziert und das Video dann auch geteilt hat, Todesurteil in China. Großalarm bei der Polizei, Chaos und 50 Minuten später stürmten Polizisten in ein nahegelegenes Hotel, von dem aus diese Projektion kam. Das wäre normalerweise das Ende von Protest in China gewesen. Aber dann taucht ein paar Stunden später im Netz ein Video auf, das 5 ratlos hektische Polizisten zeigte, die in das Hotelzimmer stürmten, den Projektor suchten, aber erst nach längerem Suchen fanden, weil der tatsächlich gut versteckt war. Und dann entdeckte einer der Polizisten die Kamera an der Decke, die all das aufgenommen hat. Aber es geht noch weiter. Auf dem Tisch im Zimmer dieses Hotels fanden die Polizisten einen handgeschriebenen Brief, auf dem stand: Obwohl ihr jetzt von diesem System profitiert als Polizisten, eines Tages werdet ihr unweigerlich selbst zu Opfern dieses Landes werden. Deshalb meine Bitte, behandelt die Menschen, mit denen ihr zu tun habt, freundlich. Einen Tag danach veröffentlichte der Aktivist namens Qihong, der in einem kleinen Dorf in großer Armut groß geworden ist, ein weiteres Video, das zeigt, wie Polizisten seine Mutter in diesem Dorf verhören. Qi hat eine interessante Geschichte, die mit Terror durch die Polizei, seinem eigenen Interesse für Buddhismus, der Lektüre von 1984 Animal Farm und Brave New World zu tun hat. Seine Aktion war aktiver Techno-Protest, der wie eine Videokunstaktion inszeniert war, mithilfe sogenannter intelligenter Technologien, die eigentlich ja der Überwachung durch den Staat dienten, aber von Ki-Hong gehackt wurden, der mit seiner Frau und seinen Töchtern das Land bereits verlassen hatte, als die Aktion stattfand. Er zeigt, wie man mit denselben Werkzeugen, die der Überwachung dienen, diese Überwachung überlisten und ad absurdum führen kann. Den Hotelraum hatte der Aktivist 10 Tage vorher angemietet und in aller Ruhe mit der Laserprojektion experimentiert, bis er die richtige Hauswand an einer der verkehrsreichsten Straßen der Stadt gefunden hatte, die er dann von Großbritannien aus per intelligenter Fernsteuerung auslöste. Viele Chinesen in China finden, so die Recherche des ausführlichen Artikels in der New York Times, dieser Aktivist habe ja recht mit dem, was er geschrieben hat, und sei ein kluger Held, auf den sie stolz seien.
USA versus China, Konkurrenz und Kooperation?
In der Financial Times gab es ähnlich interessante Artikel, unter anderem einen, geschrieben von der hochinteressanten albanischen Philosophin Lea Ipi, über Überwachung, ähnliches Thema. Und auch in der New York Times ging es dann weiter mit einem kleingedruckten 2-Seiten-Artikel von Thomas Friedman. Friedman ist dreifacher Pulitzer-Preisträger, in den USA einer der bekanntesten Spezialisten für Globalisierungs- und Digitalanalyse und bei uns bekannt geworden durch das Buch Die Welt ist flach. Friedman schrieb über die Rolle, die KI global, speziell aber in der Beziehung zwischen den USA und China spielt und spielen wird. Und er argumentiert auf sehr überraschende Weise, wie ich finde, dass die KI-Revolution die USA und China, Zitat, näher zusammentreiben wird, nicht weiter auseinander. Warum? Weil sie gleichzeitig um Dominanz konkurrieren und genau deshalb paradoxerweise gezwungen sind, miteinander zu kooperieren. Denn es sind die einzigartigen und neuen Eigenschaften von KI-Modellen, also ihre Allgegenwärtigkeit, ihre neuartige Autonomie mit dem Potenzial, selber Entscheidungen treffen zu können, die zu einer völlig neuen Form der internationalen Zusammenarbeit führen, so Friedman. Und das geht weit über die traditionellen Technologiedebatten hinaus und stellt vieles auf den Kopf. Bisherige Großtechnologien, beispielsweise Atomwaffen, wurden nur oder konnten nur von Staaten produziert werden. Staaten mussten diese gigantischen Unternehmen auch finanzieren. Also mussten auch Staaten miteinander darüber verhandeln. Bei KI ist das völlig anders. KI entstand nicht in einem staatlichen Betrieb, sondern wurde zunächst von Privatunternehmen entwickelt. Und nun stellt euch vor, jeder Bürger, jede Bürgerin kann sich an eine beliebige Straße stellen mit einer Waffe aus dem Internet, gemeint ist die KI, die sozusagen die Reichweite einer Atomwaffe hat. Mein erstes Beispiel in diesem Video mit den Viren hat ja gerade gezeigt, was jetzt im Moment beginnt. Und es gibt ja überhaupt keine Garantie, dass sich die KI, die ich in meinem Apartment irgendwo hochzüchte, tatsächlich den Gesetzen und Regeln des Staates folgt oder auch nur irgendeiner ethischen Norm Folge leistet. Und deshalb lautet Friedmans zentrale Frage, wer kontrolliert jetzt eigentlich in Analogie zu den Atomwaffen die KIs dieser Welt? Und vor allem, lassen sie sich überhaupt noch kontrollieren? Eine Frage, die man auch das Containment-Problem nennt. Kann man KI einhegen, gewissermaßen in einen sicheren Container packen? Friedman schreibt, wenn sich die Vereinigten Staaten und China nicht auf eine gemeinsame Vertrauensarchitektur einigen, um sicherzustellen, dass jedes KI-Gerät nur für das Wohlbefinden der Menschen verwendet werden kann, wird die KI-Revolution mit Sicherheit mehr erfolgreiche und mächtige Diebe, Betrüger, Hacker, Drogendealer, Terroristen und Desinformationskrieger hervorbringen. Also werden die beiden KI-Supermächte keine andere Wahl haben, sagt Friedman. Gerade weil sie gleichzeitig miteinander um Dominanz und Vorherrschaft konkurrieren, müssen sie am Ende, Zitat, mit gleicher Energie in einer Tiefe kooperieren, die unsere beiden Länder noch nie zuvor versucht haben. Nur so lässt sich am Ende wirklich Schlimmeres verhindern. etwas Schlimmeres, das ja im Grunde keines dieser Länder will. Und nun stellt euch vor, Millionen von Menschen haben kleine Tigerbabys. Super süß und kuschelig, sie spielen mit diesen Tigerbabys. Aber die Tigerbabys werden irgendwann größer, so Friedman. Und dann, das ist die KI-Analogie. Noch was finde ich hochironisch. Stellt euch vor, so Friedman, es gelänge tatsächlich mit einer Next-Level-KI rettende Medikamente in Massen herzustellen, das Energieproblem zu lösen und die Armut gleich mit. Aber wir würden diese Mega-KI nicht benutzen können, weil wir fürchten müssen, sie gerät auch in die Hände eines feindlichen Staates, eines Drogenkartells, wie auch immer, dem wir natürlich unter keinen Umständen trauen. Und was dann einsetzt, wird dem Versuch ähneln, so eine Art nukleares Gleichgewicht herzustellen, wie eins zwischen den USA und der Sowjetunion.
Fazit: KI macht Dampf und braucht Kontrolle.
Was macht die Einzigartigkeit der KI-Bedrohung aus? Was ist das Besondere? Friedman führt drei Faktoren an, die zeigen, dass sich KI von allen bisherigen Technologien der Menschheitsgeschichte unterscheidet. Erstens, KI als Dampftechnologie. KI wird sich wie ein Dampf ausbreiten und in alles eindringen können. In Uhren, Toaster, Autos, Computer, Brillen, Herzschrittmacher. Diese Allgegenwärtigkeit erfordert ein grundlegendes Vertrauen, auch zwischen den Supermächten. Zweitens, KI ist die erste Mehrfachnutzungstechnologie. Während bisherige Technologien dual nutzbar waren, also mit dem Hammer kann man super toll eine Gemeinschaftsunterkunft bauen, man kann aber dieselbe Unterkunft auch zerstören oder jemanden damit töten. Dual-Use-Problematik. Eine KI kann jedoch nicht nur solche Werkzeuge produzieren, sondern auch solche entwickeln, die eigenständig dann Entscheidungen treffen. Das ist die übernächste Stufe. Rein theoretisch könnten KI-Roboter künftig selbst entscheiden, ob sie nun wirklich den Rasen mähen oder den Nachbarn zerstören. Oder vielleicht was Schlimmeres, das wir noch nicht einmal vorstellen können, so Friedman. Merksatz also, KIs sind keine Werkzeuge. Wer denkt, KIs sind Werkzeuge, Leute, das ist leider oldschool. Drittens, KI als neuer Agent, das heißt also als autonomes System, ist jenseits menschlicher Kontrolle. Bislang blieben die Werkzeuge, die wir gebaut haben, wie gesagt, Werkzeuge. Wir konnten sie benutzen nach unserem Willen. Wir gaben die Regeln, auch die Algorithmen vor für ihren Gebrauch und waren damit über Jahrzehnte oder Hunderttausende die klügsten Tiere auf diesem Planeten. Und jetzt gibt es einen Kipppunkt, so Friedman. Die Algorithmusvorherrschaft, nämlich unsere Vorherrschaft durch unsere Regeln, beginnt uns zunehmend zu entgleiten. Friedman spricht sogar, was ich persönlich noch nicht unbedingt jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt machen würde, von einer neuen Spezies, die entsteht und warnt, KI ist, Zitat, das erste Werkzeug, das wir zur Verstärkung unserer kognitiven Fähigkeiten einsetzen werden und das sie gleichzeitig auch selbst weit übertreffen kann. Wie gesagt, ich würde sagen, es ist überhaupt kein normales Werkzeug mehr. Anders als bei früheren Technologien verstehen Menschen aber diese Technologie, die sie benutzen, nicht mehr vollständig. Sie verstehen nicht mehr, wie diese Systeme wirklich funktionieren. Und genau deshalb entwickelt sich ein Vertrauensdilemma, das Friedman an einem medizinischen Beispiel veranschaulicht. Würdet ihr eine chinesische KI-gesteuerte Hüftprothese akzeptieren, die permanent alle Körperdaten sammelt, die dann in China verarbeitet werden? Er selbst würde es nicht tun, schreibt er in diesem Artikel. Zitat, außer ich wüsste, dass China und Amerika sich darauf geeinigt haben, eine gemeinsame ethische Architektur in jedes KI-fähige Gerät einzubetten. Ohne ein solches Vertrauen, warnt er, werden die USA bald nur noch Sojabohnen aus China kaufen und China nur noch Sojasauce aus den USA, was das globale Wachstum stark beeinträchtigen würde. Was er meint ist, da gibt es keinen wirklich echten Austausch mehr zwischen etwas intelligenteren Handelsgütern. Etwas enttäuschend fand ich an dem Vertrauensargument lediglich, dass Friedman die EU wenigstens mal hätte im Nebensatz erwähnen können, die ja als weltweite Vorreiter versuchen, exakt auf diesem Weg zu sein, also eine solche Ethikarchitektur zu bauen und einen ethischen Rahmen zu schaffen. Ob das alles zu spät ist, ist die große Frage. Gibt es diesen Rahmen nicht, werden jedenfalls eine Menge von Akteuren KI immer flächendeckender und immer brutaler für ihre eigenen betrügerischen oder auch kriegerisch-terroristischen Zwecke einsetzen und damit am Ende die beiden Supermächte selbst destabilisieren. Und deshalb schlägt Friedman eine Doppelstrategie der Co-Opetition vor. Also strategische Konkurrenz um KI-Exzellenz, das läuft sozusagen auf der Ebene von Wissenschaft und Technologie und so weiter, kombiniert mit Kooperation bei einem einheitlichen Mechanismus zur Verhinderung der schlimmsten Szenarien. Das sieht er in einem Drei-Säulen-Modell für KI-Kontrolle verwirklicht. Friedman und sein Berater Craig Mundy schlagen Folgendes vor. Erstens, nur KI kann KI gut regulieren. Menschliche Institutionen sind viel zu langsam für diese sich schnell entwickelnde Technologie. Ich stimme Friedman in dem Punkt übrigens nicht unbedingt zu, weil wir jetzt ja noch in der Phase sind, jetzt im Moment, dass Menschen über den Einsatz bestimmen und nicht die KIs. Aber das könnte eines Tages zu spät sein. Zweitens, unabhängige Vertrauensschiedsrichter. Ein in jedes KI-System eingebauter interner Referee, also ein Akteur, der alle Aktionen vor der Ausführung auf Sicherheit, Ethik und menschliches Wohlbefinden prüft. Ich würde selber noch hinzufügen, ob das Ganze nachhaltig gemeinwohlorientiert ist. Gute Idee, finde ich, führt aber zum Problem, wie man Hacks dieses System verhindert. Und die Katze beißt sich in den Schwanz. Drittens, einen dreistufigen Arbeitsgruppenansatz. Technische Entwicklung, rechtliche Rahmenwerke und Diplomatie, ähnlich der nuklearen Rüstungskontrolle damals zwischen USA und Sowjetunion. Friedman verwendet dabei immer wieder diese Dampf- und Temperaturmetapher, die mir sehr gut gefällt. Wir befinden uns nur ein Zehntel Grad vom Phasenübergang entfernt, in dem, wenn er einsetzt, überall KI-Dampf freigesetzt wird. Und der geht überall rein. Das löst, Zitat, den wichtigsten Phasenwechsel in der Menschheitsgeschichte aus, so Friedman. Ohne Kooperation, trotz Competition, wie gesagt, Co-Opetition, droht eine digitale Autarkie, also eine zersplitterte Welt mit unvereinbaren Standards und gegenseitigem Misstrauen, die letztlicher Innovation behindern, feindlichen Kräften dienen und das Risiko katastrophaler Fehlentscheidungen stark erhöhen. Also müssen China und die USA eine sogenannte Zone of Trusted AI bauen. Also genau das, was Europa ja will und bereits begonnen hat. Ob auf die richtige Art und Weise, wird sich zeigen. Das bedarf insgesamt neuer rechtlicher Bestimmungen und auch technologischer Neuerungen. Und all das ist noch Pionierarbeit. Aber diese Arbeit ist unumgänglich. KI ist, so Friedman, eine Nuklearwaffe, die an jeder Straßenecke gehandelt wird, wenn wir uns nicht Richtung Co-Opetition bewegen. Kleine Anmerkung, was, wenn sich China und die USA einigen, sich den Rest der Welt untertan zu machen? Könnte ja auch sein. Also, meine Frage zum Schluss an euch, ist dieses Video wirklich nur ein Männerthema? Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare.
Skobel von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieser Kanal von drei gemeinnützigen Organisationen. Der Udo Keller Stiftung Forum Humanum und der Okeanos Stiftung für das Meer. Sowie vom AVE Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit, Engagement.